Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph, der Analytiker.
Der Oldie, Andreas.
Und Sebastian, der Musiker.
Da ist jetzt aber hier ein Curveball geschossen, indem du gesagt hast.
Der Vater ist heute schon auch vor der Aufnahme die ganze Zeit sehr.
Curveball.
Weiß nicht.
Ja, ich bin heute sehr zurückhaltend und in mich gekehrt. Introvertiert sozusagen.
Und passend zum
Intro. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja.
Und sonstige.
Folge 36.
Wo sind wir überhaupt?
Im Familienalbum-Podcast. Ah. Wir schreiben die Folge 36, also quasi drei Monde.
Logbuch.
Und ja, es geht, es geht schon wieder gut los hier.
Keine Logbuchnummer?
Nee, keine Logbuchnummer.
Captain Kirk?
Oh, was ist los mit euch? Ich gucke hier kurz mal hin, nehme kurz eine Teilweise, ich kurz was nachprüfen.
Alles hier. Klar.
Wir sind nicht in Folge 36, es tut mir leid.
Hä?
Wir sind leider in Folge 35.
Christoph war schon immer seine Zeit voraus.
Tut mir leid, aber ich habe
nämlich die Lehrfolge mitgerechnet.
35 da oben drüber und die letzte Folge war Nummer 34 mit The Number of the Beast, One Fine Day und Pool. Es tut mir wirklich leid.
Wisst ihr, was das Problem war?
War übrigens genial, Iron Maiden, ne?
Iron Maiden. Was meinst du jetzt?
Ja, überhaupt?
Grundsätzlich.
Kommt eine neue CD raus?
Hatten wir doch schon erzählt, aber schon vielleicht gibt es das ja als Neuerscheinung.
Nö.
Ist ja auch noch nicht draußen.
Ja, uncool.
Folge 35. das Problem war, ich hatte mir schon hier so eine Apple-Notiz vorbereitet.
Sollen wir mal schneiden?
Für die Folge 35. Und habe dann nochmal eine neue Notiz angelegt, weil ich dachte, die Überschrift 35 ist ja schon da, mach ich jetzt 36. Naja.
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Zu Beginn der Folge, wenn ihr unseren Podcast mögt, abonniert uns, um weiterhin so tolle.
Ja, aber bitte noch ein bisschen zuhören.
Professionelle Intros zu erleben. Das ja, nee, aber das muss man auch mal am Anfang sagen, dass man abonniert, dass man auch mal die abfischt, die früh dabei
abschalten.
Sind. Abschalten. Kurz abschalten bist oder während der Aufnahme in Spotify, in Overcast, in Deezer, Apple Music,
Google Podcast,
Google ist Podcast. Jetzt
auch gibt's auch Binge Music.
Binge,
Clipfish.
Clipfish.
Knuddels.
Überall abonnieren, auf die Glocke drücken.
Also ich bin ja hier wegen Musik zu besprechen.
Und kommt in die Schüler-VZ-Gruppe Familienalbum, der beste Podcast der Welt.com.
Heute besprechen wir den Klassiker von den Beatles, Abbey Road aus dem Jahr 1969. Danach den Überraschungsgast der heutigen Folge, T.S. Ullmann mit Junkies und Scientologen aus dem Jahr 2019. Und zu guter Letzt Torres mit Thirstier aus dem aktuellen Jahr, das ist nämlich unsere Neuerscheinung. Vorab nochmal vielleicht so ein Status-Update. Wir haben ja die letzte Woche auch schon über Konzertberichte berichtet. Da waren wir bei Meckes.
Konzertbesuche berichtet.
Ja, ich meine. Da haben wir über Meckes gesprochen, wo wir waren. T.S. Ullmann haben wir auch gesehen, zumindest zwei von uns. Werden wir auch noch drüber sprechen in der heutigen Folge, passenderweise.
Aussteigen wieder.
Ja, das war.
Familiäre Verpflichtungen.
Tragisch, tragisch. Und gestern waren wir bei Lambert, der Sebastian und ich, den wir hier ja vor einigen Folgen auch besprochen haben, dem Klavierkünstler.
Da habe ich mich verweigert.
Mit der sadischen Maske. Und das war bemerkenswert toll, oder? Das
war hervorragend. Also wirklich ganz, ganz toll. Ich war auch skeptisch, sage ich mal. Quatsch. Ich meine, ich wusste von deinem Bericht damals vom Maifeld-Derby, dass Lambert so gut sein sollte. Aber ich fand gerade, als es dann so ein bisschen noch dunkler wurde und so. Und es war so eine schöne, tolle Atmosphäre. Die Location war auch schön, der Palmengarten in Frankfurt, wo solche Stahlbänke, klingt jetzt ungemütlicher als es war, so in so einem Kreis vor der Bühne aufgebaut waren. War wirklich sehr, sehr schön.
Im Halbkreis, Kreis wäre mega dumm.
Ja, halt im Halbkreis.
Und ja, was auch witzig war, Lambert, so ein Klavierkünstler, sehr begabt auf jeden Fall auch. Und dann hat er zwischendrin aber so Ansagen gemacht, was immer erstmal deswegen sehr lustig war, weil er halt seine Maske auf hat, die man ja von ihm kennt. Und er musste immer sein Mikro so sehr aufwendig und seltsam unter die Maske schieben, damit er reinreden konnte. Und hat dann wirklich auch sehr, sehr lustige Ansagen und Geschichten erzählt. Das hatte fast schon so was Helg Schneider-eskes, weil er hatte so Geschichten erzählt, die ins Nichts geführt haben. Und hat es dann auch so offen kundgetan und so, war sehr, sehr witzig auch.
Ja, Folge, ist 6, geführt, ist Folge 26, ganz kurz, Stichwort. War die Folge, in der wir Lambert besprochen haben, wer da mal reinhören möchte. Ja, ins Nichts geführt, Papa, deine Überleitung klaue ich jetzt einfach. Du wolltest wahrscheinlich sagen, so wie unsere Gespräche aktuell, aber wir sind natürlich nicht hier, um ins Nichts zu führen, sondern um über Musik zu sprechen. Und wir fangen an mit dem Klassiker, den ich rausgesucht hatte. Nämlich das Album Abbey Road von den Beatles. Die Beatles. Die Beatles, ja, halt schon so legendär, muss man ja, glaube ich, sagen. Bestehend aus John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr. Ja, an der Stelle direkt mal der Verweis zum Partner-Podcast, würde ich sagen, den es hier auch auf meinmusikpodcast.de gibt. I Want to Tell You About the Beatles mit Malte Asmus, der jetzt gerade auch, glaube ich, vor ein oder zwei Wochen seine zweite Staffel quasi gestartet hat, in der es jetzt explizit auch um die einzelnen Alben der Beatles geht. Der geht die in chronologischer Reihenfolge durch. Das heißt, da gegen Ende wird es dann auch zum Album Abbey Road kommen.
Ganz am Ende.
Richtig, aber nicht ganz, ganz am Ende, weil es ist das letzte Album der Beatles, das letzt aufgenommene Album der Beatles, aber nicht das letzt veröffentlichte Album der Beatles.
Und es war das 11.
Soweit, so gut.
Ich fand aber krass beim Durchskippen von der Spotify-Seite von den Beatles, dass die ja irgendwie so jedes Jahr ein Album rausgeballert haben einfach.
Ja, das sind so, also ich glaube gerade die Künstler früher so, ich meine, das hat man ja auch bei Prince, glaube ich, gesehen, die haben einfach so unfassbar viel Musik gemacht.
Output, die haben halt noch nichts anderes im Kopf gehabt,
ja, wie Musik. Und die haben halt auch wirklich einfach alles, was sie hatten, veröffentlicht, glaube ich. Heutzutage gibt es bestimmt Künstler.
Ob das ein Qualitätsmerkmal
ist? Ich muss ja nicht unbedingt Qualitätsmerkmal sein, aber heutzutage gibt es viele Künstler, die ganz viel machen wahrscheinlich, aber auch viel in der Schublade behalten so und sagen, ah nee, das ist nicht gut genug. Und die haben halt damals einfach gesagt, so hier, Welt, hier habt ihr Musik und ja.
Heute gibt es ja auch immer noch viele Nebenprojekte, so Musiker machen teilweise dann auch so Dokus nicht nur ihr eigenes oder Eistees und ja.
Was hast du da? Sudokus? Oder Dokus?
Do it yourself.
Dokus. Ich habe verstanden, die machen Sudokus. Ich wollte mit Mandalas noch einsteigen, dass die vielleicht auch Mandalas machen.
Nee, die Foo Fighters zum Beispiel, die haben ja auch eine Doku dann über ihr Album gemacht und so nebenbei noch zu dem Album. Das nimmt ja dann auch wieder Zeit und Muse in Anspruch. So ist das.
Ja, Zeit in Anspruch nimmt auch, wenn man sich die Geschichte der Beatles, glaube ich, so irgendwie näher führen will. Deswegen lassen wir das hier, glaube ich, auch ein Stück weit weg. Interessant ist, glaube ich, immer für die Leute, die es nicht wissen, mir war es auch nicht so ganz bewusst, ich meine, ich habe es zwar schon mal irgendwo gehört, aber dass die ersten Auftritte oder der erste Auftritt als die Beatles in Hamburg stattgefunden hat, da haben sie ja in so einer Bar quasi gespielt, waren da die
Onkel Otto Bar.
Die Barband und Barband. Haben da so ihre Anfänge als die Beatles gemacht. Kleiner Funfact noch, hier in Mannheim, sehr bekannt, Udo Scholz, Gott hab ihn selig, hat die Beatles damals auch in Hamburg getroffen. Der war ja auch, irgendwie in seinem Buch hat er gleich auch geschrieben, er war Tourmanager oder sowas, zumindest von Heintje. Aber er hat irgendwie immer was über die Beatles und so geschrieben. Also er hat auf jeden Fall die Beatles kennengelernt damals, Udo Scholz. Ich weiß nicht, ob er damals Englisch gesprochen hat und das über die Zeit verlernt hat. Wer Udo Scholz nicht kennt, Stadionsprecher der Adler Mannheim gewesen, Stadionsprecher vom 1. FC Kaiserslautern gewesen.
Hier in der Region kennt man
es. Klar, in der Region, aber deutschlandweit hat das Lied, zieht den Bayern die Lederhosen aus, erfunden. Guter Mann. Gut. Kommen wir aber zum
Come on.
Zum Album. Ich wollte eine Überleitung zu Come Together machen, aber sehr hat nicht geklappt.
Absolut.
Das Lied oder die Überleitung?
Alles.
Gut. Los geht's. Vorab die Frage, wie hat euch das Album insgesamt gefallen? Papa, mit dir habe ich schon gesprochen. Kein großer Beatles-Fan.
Kein großer ist
stark. Also vorab auch nicht gewesen und wahrscheinlich auch durch das jetztmalige Hören hat sich nicht verändert.
Ich habe keinen Zugang zu den Beatles, noch nie bekommen, obwohl ich ja so ein bisschen aus der Zeit, ja, zumindest als Knäppke.
Schon.
Sag mal Knäppke.
Nee, ich kann mit Beatles nichts anfangen und das ist auch mit Abbey Road nicht besser geworden.
Okay, krass. Du? Christoph, Brüderlein.
Ja, ich fand es an vielen Stellen so wie bemerkenswert, dass die so, so moderne Anklänge auch oft drin hatten. Also eher umgekehrt, ne? Also als Inspirationsquelle gedient haben. Und also ich habe oft an Bands gedacht, die heute ein Thema sind und habe dann so zwischendrin auch so als Resümee, als Fazit schon mal so gezogen, dass die Beatles schon auch merklich die Musiklandschaft der folgenden 40 Jahre beeinflusst haben.
Also Prägung, keine Frage, ob man es mag oder nicht,
Prägung. Aber
es ist eine der Bands, die Musik in alle Richtungen weiterentwickelt hat.
Ich habe noch eine kleine Anekdote zum Namen vom Album. Mhm. Das sollte ja ursprünglich Everest heißen. Und dann wurde das überlegt. Das war zu hoch. Ja, war im Endeffekt wirklich zu hoch, weil da wurde dann überlegt, dass sie fürs Cover zum Himalaya fliegen, um ein Bild am Everest zu machen. Und dann haben sie sich aber gedacht, so, oh nee, komm, ist uns zu weit, ist uns zu anstrengend. Wir gehen einfach vor die Tür, machen ein Bild auf dem Zebrastreifen, was ja dann sehr legendär wurde so. Der Zebrastreifen wurde jetzt zur Corona-Zeit neu gemacht, weil da so wenig Leute dann vor Ort waren. Es gibt eine Webcam für diesen Zebrastreifen, da habe ich vorhin ein bisschen geguckt heute Morgen, war aber noch nicht so viel los. Aber deswegen haben sie das Album dann Abbey Road genannt. Irgendjemand macht hier komische Geräusche unterm Tisch. Ich hoffe, es hört keiner der Zuhörer.
Wollen wir so langsam mal Richtung Musik streiten?
Ich habe mit so einem ehemaligen Weindeckel mir am Bein gekratzt. Es hat so geschuppert dann.
Come Together, schönes Lied. Es gibt eine tolle Coverversion von Annemai Kantereit von dem Lied.
Dass das das Erste ist, was du über das Album sagst, ist auch irgendwie...
Nee, es war einfach nur, das ist ja bei dem Lied, ist mir das halt aktuell, ich meine, das ist eine aktuelle Band, warum sollte ich das nicht erwähnen?
Naja.
Und man hört aber definitiv, dass es halt eine alte Aufnahme irgendwie ist. So, das hört man direkt raus.
Na klar. Trotzdem ein relativ cooler Song für die Beatles, nicht so wie die alten Dinger, so bezeichne ich die mal. Ich finde es eine gute, ruhige Stimmung zum Chillen. Es sind feine Soundelemente drin. War aber ja ein Versuch tatsächlich für einen Kandidat für die Gouverneurswahlen eine Musik zu machen. Also da war ein Auftrag da für die Beatles dann einen Song zu schreiben für diesen Gouverneur. Der ist gegen Ronald Reagan angetreten damals und das war der Ursprung von Come Together. Von mir sind immer so Informationen am Rande.
Ne? Also, ja, klasse. Sind die Beatles auch in Amerika der Nummer gewesen? Ja, offensichtlich, ne?
Ja, klar, wenn da, gut, ich meine, das war die 11., das war die letzte Platte, da war ja absolut
da waren sie ja schon,
High Level.
Ne? Da waren sie ja quasi schon fast getrennt auch wieder.
Ja, gut. Absolut. Aber ich sag mal so, der Robbie Williams war ein ganz großer Star und in Amerika nicht.
Ja, und der hat für Helmut Kohl bestimmt auch schon mal einen Titel geschrieben, ich habe damals. Okay, vielleicht noch so ein Fakt am Rande, on the side. Alan Parsons hat als Assistant Engineer am Album mitgearbeitet.
Ja.
Nur mal so, ne?
Kennen wir ja auch.
Ja, bei Dark Side of the Moon, Pink Floyd mitgearbeitet und dann bei der eigenen Geschichte auch. Also ein 1000-Sasser.
Ja, krasse Erfolgsquote auch.
Ja.
Allons.
Gut, ich meine jetzt Assistant Engineer, weiß nicht, ob das über...
Ja, der hat dann einmal auch irgendwas gemacht.
Der war halt da, ja.
Wie sie gleich reingehen.
Der Geist von Alan Parsons
im Raum.
Something.
Kam mir irgendwie erstaunlicherweise bekannt vor. Und da spielt der Bass so eine Hauptrolle sehr stark
in dem Lied. Das finde ich irgendwie so, das klang so sehr tanzbar, wie so ein, da hat man so ein klassischer Disco-Fuchs Walzer aus Parkett gelegt.
Das ist total schnulzig.
Also das ist ja auch.
Schnulzig.
Ja, so ein alter Tanz.
Muss ja nicht schlecht sein, schnulzig.
War Frank Sinatras Lieblingssong der Beatles und wurde von Joe Cocker mal aufgenommen. Ich habe das mal angehört, schöne Version. Gefällt mir von Cocker sogar besser.
Der Cocker.
Ja, aber schnulzig, oder?
Ja,
romantisch.
Aber warum auch nicht eben?
Ja, manchmal muss Schnulze sein.
So. Dann geht's ja aber weiter mit Maxwell's Silverhammer.
Ja.
Klingt für mich auch wieder nach so einem klassischen alten Lied, so irgendwie von der Art her, wie es gesungen ist, dieses beschwingte.
Ich hab das Singing in the Rain-Vibe irgendwie.
Genau, irgendwie ein schönes Lied so zum Hören. Hab ich immer mich sehr gefreut, als das kam.
Das ist die Musik, die ich an den Beatles nicht mag.
Echt?
Ja, lustige Musik mit einem rabenschwarzen Text, der die Geschichte eines Studenten erzählt, der einen spontanen und grausamen Mord begeht. Und die Band selbst sagte, das war die schlimmste Aufnahme aller Zeiten. Der schlechteste Track, den sie je aufnehmen musste. Und es hat Wochen gedauert und die hat richtig abgetönt und hat mit auch diese Trennung auch ein Stück weit befeuert, weil
aber jetzt
das war richtig, richtig anstrengend gewesen sein.
Zum Thema Trennung und so, also ich glaube, die waren ja eh auch ultra verstritten, so wenn man da liest, die haben sich ja über alles gestritten, der John Lennon wollte irgendwie, dass die B-Seite, mit der wollte er irgendwie gar nichts zu tun haben, so, also da ging es ja nur um, wer ist jetzt der bessere Musiker oder sowas, glaube ich.
Deine neue Brille sieht ein bisschen aus wie John Lennon.
Ihr habt den Amboss gehört in dem Lied, der mit so einem Zweischlag bedient wird. Und es ist bis heute nicht sicher, ob Ringo diesen Amboss-Schlager hat oder Malcolm Moll Evans. Das waren Roadie und Techniker der Band.
Woher?
Aber ihr könnt mich jetzt auch nicht aufklären.
Woher bekommst du so Informationen?
Ja, ich habe gute Quelle. Aber ist doch spannend, habt ihr den Amboss gehört?
Nee, im Refrain, oder? Dieses Bing, Bing.
Ja,
das ist ja, genau, ja klar. Ja, das hat man gehört.
Ja. Ja, und jetzt wissen wir immer noch nicht, wer es gemacht hat.
Ne? Aber ich mochte das Lied auch nicht so gern. Mir war es auch so, Papa, das, was du gesagt hast mit dem Komödiantischen. Das hat mir auch an ein paar Stellen...
Testament,
yeah. Das hat mir Das hat mir an ein paar Stellen nicht so gut gefallen. Auch das, das im ganzen Album.
Nur an ein paar Stellen?
Naja, immer wenn das so halt so humoristisch wurde, so arg, so klamaukig irgendwie. Ja. Das hatte dann so, ja, wie so ein so. Don Corleone oder wie dieser Typ heißt, Film, so ein Papetto oder wie das. Da gibt es so einen schwarz-weißer Italiener, der immer
Pinocchio,
so.
Pinocchio,
meinst du? Nee. Da gibt es so einen schwarz-weißen Italiener.
Okay, oh Darling.
Kennt man auch, oder?
Ja.
Nett. Also ich kannte das irgendwie, ich weiß auch nicht, woher.
Mich hat es an Prince erinnert.
No,
wo es dann so schreiend wird.
Also typisches Lied der 50er bis 60er Jahre. Und oh, es ist einfach nicht mal Musik. Ich verstehe den ganzen Hype um die
Beatles. Aber warum nicht? Das ist doch ein tolles, tolles Lied, so finde ich.
Ich weiß es nicht.
Ja, hat eine krasse
Power. Habe ich auch mehrfach mitgesungen, bin ich ehrlich.
Okay.
Ja. Naja, gut. Naja. Octopus's Garden. Mhm. Irgendwie recht einfach gehaltenes Lied und auch wieder so ein lustiges Liedchen irgendwie. Also hat auch wieder so dieses Humorartige irgendwie so vom Gefühl.
Sommerlich beschwingt.
Ich finde das Gitarre-Solo bei 1,40 so übelst schlecht.
Okay.
So weder Sound noch Technik noch irgendwie, ja, so nutzlos.
Soundmäßig sowieso habe ich auch bei anderen Liedern nochmal stehen, dass es alles so sehr dünn klingt irgendwie.
Ja,
auch. Also gerade die Gitarren klingen halt gut, so genau. Extrem das, dünn
jetzt
und irgendwie vielleicht auch fein.
Mein Sohn, du wirst auch mal einen Testament
aber
machen. Scheiße! Aber
nicht so voll, wie jetzt Lieder heutzutage klingen. Klar, vielleicht waren damals auch die Aufnahme Sachen so beschränkt irgendwie vom
beschränkt.
Ich meine, klar, so Synthesizer oder sowas waren damals halt noch nicht so ein Ding wahrscheinlich.
Auch da zwei Fun Facts, habt ihr Lust drauf?
Ja, sehr gerne.
Es ist ein Bubble Sound zu hören.
Ja, so Blasen halt, ne?
Wisst ihr, wie es gemacht wurde?
Mit einem, warte, lass mich raten. Man hat eine Blockflöte genommen, die geflutet und dann so rausgeblasen.
Geflutet vor allem.
Bisschen zu kompliziert. Harrison hat einfach mit einem Strohhalm in ein Glas Milch geblasen.
Aber so weit weg war es nicht.
Nee, absolut nicht. Aber zweiter Fun Fact. Ringo Starr war auf dem Boot des Komikers Peter Sellers auf Sardinien und hat dann, wie sie zurückgekommen sind, Fish and Chips bestellt. Und der Kellner hat es aber irgendwie falsch verstanden und hat ihm Tintenfische gebracht. Oh. Und dann, das hat er das erste Mal gegessen, hat gesagt, ja, ein bisschen gummiartig und schmeckt wie Hühnchen. Und dann hat ihm der Kellner erzählt, wie diese Krake über den Meeresboden wandern, Steine und glänzende Gegenstände aufnehmen. Und auch ihre Gatteanlage und das war die Inspiration zu diesem Song.
Krass. Aber bei der Mitte der Geschichte dachte ich, es geht in eine andere Richtung. Und ich dachte, jetzt kommt die Geschichte, wie Ringo Starr die Kalamari erfunden hat, die frittierten.
Nein.
Das hätte mich richtig, das hätte mich jetzt sehr ganz
so anders hingeschoben. Du kannst hier in Abwandlung, wenn du mit deiner Kinder irgendwann einen Podcast machst,
ja,
dann erzähl ich das. Oh, der Opa hat als ein Käse erzählt.
War es jetzt erfunden oder was?
Was? Nicht.
Beim Papa muss man
mal aufpassen.
Es könnte auch gut erfunden
sein, was er hier so von sich gibt. Doch. Frag doch den Partner-Podcast.
Malte Asmus, wenn wir fragen, wie das aussieht
mit den Kalamari. Malte, ich kenne dich nicht, aber erzähl meine Jungs mal, dass das stimmt, was ich hier von mir
kenne. Ich habe letztens, aber ich war in der Schweiz am Wochenende, da habe ich so Kalamari gegessen, die waren richtig lecker.
Super. Wir gehen mal ein bisschen schneller durch, glaube ich.
I want you. Wie kann man ein Lied über 7 Minuten 47 mit 14 Worte gestalten? Wie kann man das machen? Kann man nur machen, wenn man die Beatles
reißt. Ja, und wie kann man das dann so enden lassen?
Ja.
Ah, furchtbar.
Da passiert gar nichts.
Aber progressiv für die Zeit, ne? So.
Ja, das stimmt schon. Ich habe geschrieben, so eine ausufernde Soundkulisse irgendwie mit einem bösen, mit einer bösen Grundthematik irgendwie so insgesamt. Aber gerade auch das Ende fand ich halt überhaupt nicht.
Hat mich vom Vibe an die Black Keys erinnert.
Es gibt eine 50 Jahre Anniversary Super Deluxe Edition und darin ist zu hören, wie bei dieser Aufnahme, die 30 Mal wiederholt werden musste bei der Aufnahme, weil sie nicht zufrieden waren, bis in die Nacht rein, 18 Stunden am Stück das gespielt habe und dann die Nachbarn sich beschwert haben, die Polizei kam und das ist auf dieser 50er Jahre Edition zu hören.
Geil.
Hier so, kam es der Sun.
Jetzt kommen sie, die Sun. Das mag ich. Das gefällt mir gut.
Wir halten schöner.
Oh, ich glaub's ja nicht.
Das ist die Benachrichtigung, dass ich heute den Podcast hochladen muss.
Oh, da wird's sein. Da müssen wir uns ein bisschen beeilen.
Ja, hier kam es dann
sehr schön.
Halt reiner Klassiker so.
Ja, genau.
Macht Spaß zu spielen, zu hören. Tolles Lied.
Jetzt wurde im Garten von Eric Clapton geschrieben.
Oh, der Garten Eden.
Nee,
der Garten Clapton.
Garten Eric.
Bei Because auch wieder diese sehr, sehr dünne Gitarre irgendwie. Und klingt auch ein Stück weit, dadurch, dass die Gitarre so dünn klingt, so mittelalterlich.
Wir reden schon zu lang drüber, das ist so ein Interludium, das kann weg.
Auch da, Joko hat Klavier gespielt.
Der Joko Winterscheid?
Die Joko, die Frau.
So.
Mensch.
Ich dachte schon, was hat Klaas gemacht in der
Zeit? Und hat Mondscheinsonate gespielt und dann wurde sie einfach gefragt, Mensch, kannst du das vielleicht auch rückwärts spielen, die Akkorde? Und das war der Beginn von Because.
Ja. Crazy.
Grüße an Asmus.
Malte, meinst du?
Malte Asmus.
You never give Malte me your Asmus. Money. Ganz cooles Lied.
Mit Namen habe ich es
nicht. Schön Verzerrungen so mit dabei. Am Anfang habe ich hier geschrieben, dass es ein bisschen wie Elton John klingt, aber das habe ich, glaube ich, oft, wenn Klavier irgendwie ein Lied anfängt, dann klingt es für mich wie Elton John.
Wow. Das ist doch dieses komische Medley, ne? Diese 5, 6, 7 Titel, wo Medley
ja, ich glaube, ab da geht es halt los. So.
Das ist doch das ganze zweite Hälfte vom Album.
Da habe ich auch, ehrlich gesagt, bei den wenigsten Liedern was hier hingeschrieben, weil es halt alles so ineinander überfließt und irgendwie.
Ich könnte euch jetzt zu jedem eine Geschichte erzählen, aber das mache ich
nicht. Das machen wir nicht.
Also Sun King ist so ein bisschen indisch, ne? Von Indien inspiriert, hört man ganz klar und deutlich raus.
Hä? Das singt doch dann Spanisch.
Nein, das ist irgendwie indisch, finde ich.
Also, die singen spanische Wörter, aber ich glaube auch,
nein, dass die Musik ist indisch, doch nicht die Wörter.
Ja, aber die Wörter sind Spanisch und Portugiesisch.
Ja, weiß ich jetzt nicht. Das Indisch habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht rausgehört, aber.
Und das klingt für mich, als würde das erfunden, so einfach so spanische Wörter aneinander geredet. Mhm. So wie wenn ich Skandinavisch rede.
So
und
wie
mach so Övri Bövri.
Bei Carbonara damals von.
Ja, genau.
Wie hießen die?
Smurf oder so.
Wie hieß die Band, Vater?
Spliff.
Ja? Spliff. Carbonara. Spliff.
Smurf. Carbonara.
Smurf sind schlimm.
Ey, una Coca-Cola.
Ja.
Zu Politänen, Pam, kann ich jetzt auch die Story erzählen, aber wir wollen sie ja nicht hören.
Alles ja, gut. Wir wollen sie auch nicht hören.
Das klingt wie die Beach Boys.
Hallo, ganz ruhig. Bei Golden Slumbers, sehr, sehr, sehr Queen-artig.
Goldene Schlampe.
Ja, es wäre ein bisschen sexistisch ich jetzt auch bei Politien. Aber gut, wenn das nicht hören wollt.
Brauchen wir auch nicht.
Nein, gut. Ja, ich meine.
Sex.
Naja, okay. Malte Asmus, vielleicht darfst du es erzählen.
Lied Nummer 16, The End, ist der einzige Song der Beatles mit einem Solo von jedem Mitglied.
This is the end.
Also Carry the Weight fand ich so eins von den besten Stücken, aber es war im Medley eingebunden, leider.
So, kommen wir zu den Favoriten.
Warte.
Was ist denn jetzt los?
Naja, hier, keine.
The End hat für mich einen Begriff verdient zur Beschreibung. Fetzig.
Ja, kommt hin.
Ja. Stars einziges Schlagzeug-Solo im Beatles-Katalog. Bei 11 Erscheinungen. Das einzige Mal, wo er Solo spielt.
Habe ich gerade eben erzählt, dass es das einzige Lied der Beatles ist, wo jeder ein Solo hat. Aber danke fürs Zuhören. Ja, der
Schlagzeuger auch.
Ja, sicher.
Ja, jeder.
Auch der Alan Parsons.
Also auch Eric Clapton.
Assistant Director Producer.
Eric Clapton macht mit seinem Palmwedel im Garten. Er spielt auch ein Solo darauf.
Entschuldigung, ich
wissen die wenigsten.
War etwas unaufmerksam.
Ist nicht so schlimm.
Cleric Apton.
Ich werde es dir zurückzahlen. Was das letzte Lied denn soll, Her Majesty, ist irgendwie auch so.
Her Majesty ist ein Ausschnitt aus dem Abbey Road Medley, ursprünglich zwischen Me and Mr. Mustard und Politan Pam. Der krachende D-Dur-Akkord am Anfang ist eigentlich das Ende von Me and Mr. Mustard.
Ach was. Ist das für die Queen?
Es war der erste versteckte Track, der jemals auf einer Schallplatte auftauchte.
Echt?
Ja.
Sick.
Aber das wollt ihr ja alles nicht wissen.
Doch.
Nee.
Spannend.
Nee.
Ja, also insgesamt aber so.
Runde Sache.
Schön, dass man es mal gehört hat irgendwie. Also auch, finde ich.
Also Beatles halt, ne?
Ja. Ich habe die Beatles vorher noch nie so aktiv gehört. Klar, einzelne Lieder, kann man aber so ein ganzes Album.
So eine Handvoll schöne Lieder gibt es ja.
Ich habe es
aber Norwegian Wood zum Beispiel.
Ist jetzt auch
das fahre ich voll drauf ab, das feiere ich. Norwegian Wood.
An der Stelle, liebe Grüße an den Herrn Weismann von einem ehemaligen Arbeitgeber bei mir. Oh, der hatte
das ist der Mann von der Frau Schwarzmann.
Ja, der hatte an den Wänden so Plakate von den Beatles und so hängen. Oh. Also richtiger Hardcore-Fan, aber nee, glaube ich nicht, dass ich das wäre.
Okay, Norbert. Gab's Favorite?
Ja, okay. Aber ich darf erst am Ende.
Norbert Walter-Borjans. Ich nehme die Nummer 5, Octopus's Garden. In Ehre und in Erinnerung an die frittierte
Kalamari. Das war mir klar.
Here comes the sun, little darling.
Schön. Dann nehme ich Oh Darling. Das gefällt mir irgendwie gut.
Sehr schön. Runde Sache.
Aber hallo.
Wunderbar.
Von daher, machen Sie es gut. Bis gleich. Dann geht es hier weiter.
Im Alter von 20 Jahren gründete Thees Ullmann mit seinen Freunden die Band Tomte.
Tomte.
Das ist irgendwie ein komischer Einstieg. Also auf jeden Fall geht es jetzt um Thees Ullmann.
Selber lacht.
Warte, er hat eigentlich gehofft, dass ich nochmal abbreche, dass er es nochmal neu machen kann, aber das bleibt jetzt genau so drin.
Ja, das hat er jetzt davor. Das ist eine Indie-Rock-Band, gell?
Tomte, ja. Mhm. Genau, also Thees Ullmann ist
einer der Musiker aus dem Norden, der das auch so ein bisschen verkörpert, so dieses ländliche Nerddeutsche.
Nerddeutsch?
Oh, das Nerddeutsch. Ultra der gute Wortwitz.
Das Nerddeutsche.
Oh. Liebe Grüße an meine IT-Kollegen auf dieser Welt.
Und alle Chips und Dosenbier, Freunde.
Ich hab's gerade gar nicht in mir.
Ich hab's nicht in mir.
Ja, T.S. Ullmann, ein nordischer Künstler aus Hamburg.
Nordisch. Geboren am 16. April 1974.
In Hemor.
Hemor.
Hemor. Mohn.
Nix Mohn.
Hemor. Jedenfalls Niedersachsen.
Wie eben, ne. Genau. Also da war der Herr und dann hat er...
Der Herr Ullmann.
Und er hat sich dann 2011... von seiner Band Tomte getrennt und hat eine Solo-Karriere gestartet mit seinem ersten Album T.S. Ullmann.
Das stimmt.
Und hat dann 2013 sein zweites Solo-Album Nummer 2 veröffentlicht, bevor er dann sich ein bisschen zurückgezogen hat. Und er hat, wie er auch im Auftakt-Track des Albums ankündigt, 5 Jahre nicht gesungen. Unter anderem ein Buch über die Toten Hosen geschrieben.
Ich denke aber, er hat zwischendrin schon mal gesungen.
Ich weiß
es nicht. Ja, natürlich unter der Dusche.
Also er ist dann auch so ein bisschen bekannt dafür, Bandbücher zu schreiben. Also er hat auch über Tokotronic die Tourtagebücher geschrieben. Er hat über die Toten Hosen Buch geschrieben. Dann hat er noch Sophia, der Tod und ich geschrieben. Das heißt, er ist auch Autor durchaus und hat aber jetzt dann auch endlich wieder Musik gemacht 2019 mit Junkies und Scientologen. Und ja, das ist sein letztes Stück und dient uns heute als Gesprächsgrundlage für die Überraschung.
Genau, und zusätzlich dient uns noch als Gesprächsgrundlage, dass wir ihn auch gesehen haben an dieser Sommerbühne hier in Mannheim. Und ich muss sagen, T.S. Ullmann ist bei mir, glaube ich, relativ weit oben, was die Künstler, die ich am öftesten gesehen habe, angeht.
Ja, vor allem, wir waren jetzt bei diesen paar Konzerten gewesen und fast jeder Künstler hat so gefragt, so, für wen ist das hier das erste Konzert seit der Pandemie? Stimmt. Und für uns war es noch nicht mal das erste T.S. Ullmann-Konzert seit der Pandemie.
Richtig, wir waren einmal in Wiesbaden letztes Jahr. Ne?
Letztes Jahr schon, das als es cool. wieder ging. Und kurz vor der Pandemie waren wir auch in Wiesbaden bei ihm, also den haben wir schon ein paar Mal gesehen. Hm. Wie hat es dir live gefallen diesmal, in dieser kleineren Kulisse?
Hervorragend. Gerade in dieser kleinen Kulisse fand ich irgendwie schön und da habe ich auch dir damals vor einer Woche gesagt, dass ich es erstaunlich finde, wie viel Energie T.S. Ullmann auch doch irgendwie rüberbringt und selber spürt, auch obwohl es so wenig Leute waren. Ich meine, das waren jetzt maximal 200 Leute. Ich weiß nicht, ob ausverkauft war oder nicht. Aber da hat er, die gucken hier ganz fürchterlich, die zwei. Aber
da steht live, wenn er auf der Bühne ist, so extrem unter Strom
immer. Gleich auch unter anderen
Produkten. Können wir jetzt dieses Live-Thema abbrechen? Ich habe Karte gehabt, konnte nicht hin.
Ja.
Schlimm genug.
Pech
für die Kuelsa. Aber husende Hunde, das ist auch schlimm.
Also es war ein sehr, sehr tolles Konzert, muss man sagen.
Ja, wunderbar.
Mit ganzer Kapelle.
Ja, klasse.
Hervorragend.
Ja, super.
Also jedenfalls
hat T.S. Ullmann im naive Kindesalter schon Gitarre gespielt, dann ist eine Saite gerissen und dann hat er gedacht, das Ding ist kaputt und hat geweint, als wäre sie Asche und Schutt.
Hast und du das aus dem Songtext Passus, gehört oder hast du das?
Aus dieser Passus taucht auf bei der Hitzingel, zum Leichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf.
Super.
Ja. Inspiriert von der ersten gerissenen Saite, wo er gedacht hat, das Ding ist hi.
Ja.
So.
Ja, einer der
5 Jahre nicht gesungen.
Hat er auch beim Konzert erzählt, als kleine Seitenstory, dass er bei Inas Nacht zum Leichen und Lachsen ziehen die zum Leichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf, hat er gesungen. Und da hat Xavier Naidoo war da auch zu Gast und hat dann für ihn quasi so den Backup-Chor mitgesungen, weil ihm das anscheinend auch gefallen hat. Mhm. Und da hat er dann auch beim Konzert so eine ganz tolle Rede auch so ein bisschen über Xavier Naidoo gehalten. Führt jetzt hier zu weit, aber er hat so ein bisschen
würde er nicht wieder tun.
Die Ambivalenz. Er hat die Ambivalenz der Dinge hervorgehoben und hat dann das dann am Schluss so ein bisschen geendet mit Xavier, wenn du das hier hörst, komm zurück zu uns. Und hat da so ein bisschen gesagt, dass nicht alles schwarz und weiß ist. Also das war auch ganz nett. Gut. Ja, er hat 5 Jahre nicht gesungen.
Ja.
Oder davor, wie hat euch das gefallen, dass er nach 5 Jahren
nach vorne
wieder gesungen hat, generell?
Super schön. So ein bisschen von der Riffs her erinnert es mich so an Bab. Also doch, die Riffs von Bab finde ich das schon so ein bisschen.
Okay.
Ich finde diese Zeile, ich bin so traurig wie die Söhne von Helmut Kohl. Die ja, das klingt so lustig, aber das ist so, wenn man die Geschichte von denen mitkriegt, das ist so dramatisch. Und Quizfrage, wo verläuft die B73?
Zwischen Hemor und Hannover.
Nein, Cuxhaven nach Hamburg. Okay.
Aha,
also sehr schöner Titel.
Aber generell hat mir das Album auch gut gefallen, um auf die Frage zu kommen. Ich meine, ich kannte das schon mehr oder weniger sehr gut. Also eher mehr sehr gut, weil ich schon sehr viel gehört habe.
Mach dir noch jetzt das Übergeordnete.
Ja, war auch gerade die Frage. Du hörst mir zu wenig zu. Zeig mal deine Ohren, Papa.
Ich hab doch in eine Ohren.
Ja, in einem Ohr hast du einen AirPod drin, aber nicht in beiden. Es gibt da noch andere Kopfhörerhersteller, zum Beispiel Beats oder Bose. Ja, das oder
andere hört halt nicht so gut.
Da war es weiß. Wie hat dir denn das Album insgesamt gefallen?
Ja, nett.
Gut.
5 Jahre nicht gesungen,
ja. Gesungen, wie fandest du, du kanntest TSU mal vorher nicht, ne?
Nein.
Wie fandest du die Stimme im ersten Moment? Hast du gedacht, oh Gott? Oder hast du gedacht, oh, passt, ganz normal?
Ja, wie so ein Hausmeister, der durch die Schulgänge läuft.
Das passt aber irgendwie auch wieder gut.
Oder?
So sieht er ja auch ein bisschen aus. So, ne?
Also, ja. Das war der erste
das Kurs, ist richtig
wo ich den ersten Ton gehört habe. Der klingt irgendwie wie ein Hausmeister von so einem großen Gymnasium, wo
ja, dauernd irgendwas kaputt ist. Und so bei Schloss Einstein, so eine Nebenfigur, die dann so durch die Gänge läuft und so voll gut
aber singt. Ich finde es lustig, dass ihr das passend findet.
Ja, doch. Also, okay. Weil man muss jetzt, er ist jetzt nicht der begnadendste Sänger, so glaube ich.
Muss man doch gar nicht so sagen.
Eben, aber was ich halt extrem, er kann halt extrem gut diese Geschichten irgendwie erzählen in seinen Liedern. Und
Stimmungen erzeugen.
Manchmal hat er auch, das habe ich an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, auch stehen, hat er auch mal zu viel Text eigentlich für die Zeile und quetscht es halt noch irgendwie so rein, aber wahrscheinlich wollte er das halt unbedingt erzählen. Das ist ja
ganz unfällig, ne?
Aber
also da ist wirklich viel gequetscht als mal, wo man denkt, oh jetzt.
Aber halt wirklich einer der mit besten Songwriter, glaube ich, aktuell so in Deutschland.
Viel Inhalt, ja, absolut. Also da geht halt der Inhalt vor Musik, darum auch. Ja. Da wird manchmal
auch gequetscht. Ja, die Musik ist auch relativ einfach gehalten, so. Ja. Stück manchmal.
Ja.
So im Großen und Ganzen klingt es einfach. Es ist dann aber, wenn man so, gerade wenn man sieht,
der hat. Im Einfachen liegt die Kunst.
Der hat immer 3 Gitarristen dabei. Er selber spielt Akustikgitarre. Dann gibt es eine Baritongitarre, die immer dabei ist, erwähnt er jedes Mal. Und nochmal eine extra Gitarre, die von dieser Frau gespielt wird, die aussieht wie Nora Tschirner.
Abgedriftet. Ja, ein bisschen aus wie Nora Tschirner.
Die Frauengitarre.
Naja.
So, haben wir jetzt den ersten Titel schon besprochen?
Ja, du schon.
Okay.
Vielen Dank für die Angst.
Ich habe da was, ich habe da noch was gelesen. Der erste Titel würde so ein bisschen Gaslight Anthems mäßig klingen.
Kenne ich zu wenig. Ich
mit,
ja, verstehe ich.
Haben wir live gesehen.
Ja.
Richtig. Aha.
Natürlich haben wir
das live gesehen. Sogar ich.
Ja.
Naja.
Ja, ist offensichtlich nicht bei mir hängen geblieben. Ja, aber vor diesem nach vorne gehen und so ist das schon in die Richtung. Gut. Ja.
Okay, danke für die Angst.
Wie war das bei dir, Papa? Hast du Stephen King gelesen?
Nein, ich lese doch nicht.
Gut. Ich auch nicht. Deswegen kann ich ja auch leider nicht nachvollziehen, ob man da dann Angst bekommen hat.
Ja, auch nicht.
Hat aber großes Ohrwurmpotenzial, das Lied. Und ich mag, die Gitarre ist am Anfang auch so schwingend gespielt.
Es ist nett. Ein bisschen gelangweiltes Solo bei Minute 3. Das geht doch besser. Das geht doch besser.
Zum Beispiel?
Und?
Bei Avicii?
Nee. Ach so. Und der Anfang klingt nach irgendwie, irgendwo, irgendwann. Nee, na. Mal reinhören, mir recht gebe. Wenn es nicht stimmt,
Landrut.
Nicht drüber sprechen.
Okay.
Avicii.
Gott hab ihn selig.
Ja.
Ja, ein tolles Lied, irgendwie hat halt sehr viel Kraft so, geht stark nach vorne, das Lied insgesamt.
Sehr live, authentischer Text.
Live war es doch mal eine Ecke schneller auch gespielt, auf jeden Fall. Da war es noch druckvoller.
Mhm. Aber sehr ernst gemeint. Ne? Es gab ja viele, die ihn gefragt haben, ob das jetzt ein Witz ist oder ob er wirklich damit Avicii so ein Stück weit Ehre wollte. Aber es war ihm wirklich wichtig. Und er hat ihn ja auch nach Kreuzberg eingeladen, ist aber leider nie zustande gekommen.
Ach echt, der hat ihn vorher schon
irgendwie... Also so steht es da zumindest. Aus Spaß hat er mal gesagt, er soll zum Sixpack zu ihm nach Kreuzberg kommen. Dann wird noch mal ein bisschen Akustikgitarre gespielt. Und daher auch dieses A-Moll und F-Dur, was ja im Text vorkommt.
Mhm.
Also das war so... Zumindest steht es da, ob das stimmt.
Müsste ich mag die Textzeile elektronische Musik kann man sich so selten schön trinken.
Mhm.
So.
Ja, ich mag die Textzeile was machst du im Oman? Deine Mutter macht sich Sorgen und ich denke mir, Oman.
Ja.
Auch wenn es traurig ist, aber,
klar, aber ist ein schöner,
Wortwitz.
Ja. Was wird aus Hannover? Ich fand es nicht schön.
Oder willst du auf die Frage antworten?
Ich kenne Hannover, weil ich ja öfters beruflich mal in Hannover bin.
Oh,
das trifft Jetzt alles zu. Das ist so irgendwie eine krude Stadt. Messestadt des Mittelmaßes. Das ist absolut treffend. Aber ich habe wieder Bab gehört am Anfang. Ein bisschen lahm finde ich das. Und ich hätte es geil gefunden, wenn das Solo, das Gitarre-Solo, im Scorpion-Style gemacht worden wäre.
Ja, verstehe ich.
Ja, noch so ein bisschen
was hat mit Scorpions gar nichts, das war schade. Da hätte man so, das wäre so joke-mäßig, hätte gut zum Text gepasst.
Ja.
Verbesserungsvorschlag.
Da kann ich empfehlen, die TV-Noir-Version von dem Lied. Da spielt T.S. Ullmann nur mit seinem Klaviermann, glaube ich. Ey, halt. Klavierist oder was? Pianist. Es ist aber kein Pianist,
das der Klaviermann.
Der Leiermann.
Der
Keyboardist.
Der Leierkastenmann.
Da wurde aufgeregt. Schöne Version auf jeden Fall, kann ich empfehlen.
Absolut. Mit dem Klavier.
100.000 Songs.
Okay, nicht mehr und nicht weniger.
Ist so ein klassisches T.S. Ullmann-Lied irgendwie.
Hat für mich auch was Lindenbergiges an der Stelle.
Nee. Boah.
Doch?
Boah. Nee. Okay. Boah. Wie, also was meinst du genau?
Ja, vom Vibe her irgendwie so. Vom,
da war kein Vibe
so dabei. Textlich und so. Oh, so textlich und so. Ein bisschen vom Gesangsstil. Aber dann sind im Hintergrund, in der Hintergrundmusik sind auch so Glöckchen, die das Ganze dann so ein bisschen sag weihnachtlich klingen lassen. Weihnachtlich ist das.
Sag nochmal Glöckchen.
Glöckchen.
Ah, schön.
Oder Glöckchen.
Nett. Glöckchen. Nee, du machst das so patriziös.
Das Lied Nummer 6, eines der Lieder mit dem längsten Songnamen, glaube ich, die wir jemals hier hatten.
Ja, muss in 3 Zeilen geschrieben werden.
Ja.
Also bei mir keine große Regung, plätschert so ein bisschen vor sich hin.
Ach, aber das ist doch eine tolle Geschichte.
Ja, so textlastige so. Deutschmusik.
Geschichtenerzähler.
Da, also auch wieder so Wortkreation von mir, textlastige Deutschmusik.
Mhm. Ich einfach mit 2 Wörter hintereinander.
Deutschlastige 3. Textmusik.
Ja.
Ja, aber doch ein schönes Lied, finde
ja.
ich.
Ja, keine Regung halt und plätschert so ein bisschen.
Musikalisch ruhig und unauffällig, aber ist textlich oder lyrisch auch interessant.
Ja, das bestätigst du jedem Song.
Junkies und Scientologen, der Titeltrack zu dem Album, hat er beim Konzert als Auftakt gespielt.
Ja.
Ist mir ein Ticken zu lang.
Ja.
Irgendwie.
Ja.
Ein Tocken.
Auch für den Konzertauftakt war das ein Stück weit zu lang.
Ja.
Ist
eine hymnische Widmung für jedermann.
Ja. Was mir aus dem Konzert sehr hängen geblieben ist, dass direkt beim ersten Lied, direkt vor uns stand so ein Mann mit seinem Kind. Das Kind war, wie alt wird der Junge gewesen sein?
12.
8.
Maximal 8.
Okay.
Und der fängt an, T.S. Ullmann fängt an zu singen und das Kind singt jedes einzelne Wort mit von jedem Lied einfach. Das war so.
Der kriegt schon nichts zu essen daheim.
Ich weiß nicht, aber es war irgendwie so süß zu sehen, dass der Kleine das so ultra geliebt hat und der Vater hat es auch geliebt. Dann hatten sie sogar so ein Schild gemalt, wo was drauf stand und so, wo T.S. Ullmann dann, da stand Derby-Sieger drauf, glaube ich.
Ah, das ist Fanbildung über Hunger.
Hast du bei uns auch so gemacht mit Bab, hat aber nicht geklappt.
Oh. Oh. Ich bin gar nicht so ein riesen Bab-Fan. Aber die Musik ist doch.
Naja, gut, also.
Beim Live-Konzert hat er ihn, hat er diesen Song Adel Tawil gewidmet, weil er da die Textzeile drin hat für die Behinderten im Park beim Adel Tawil-Konzert. Und da hat er nochmal erklärt, dass das nicht diffamierend gegenüber Adel Tawil-Fans gemeint war, sondern tatsächlich Rollstuhlfahrer zum Beispiel, die auf dem Konzert sind. Und er immer das schön findet, wenn sich Leute über irgendwas freuen können und an irgendwas was Schönes finden, auch an Adel Tawils Musik. Deswegen hat er das Lied Adel Tawil gewidmet.
Und ich bin hier mir sehr sicher, darum habe ich es extra hingeschrieben, ab jetzt ist mir klar, dass die Musik bei ihm nur die Untermalung des Textes ist.
Ja, ganz klar.
Nicht Selbstzweck, sondern aber auch wieder so ein bisschen Plätscher.
So. Ja. Dann kommt Lied Nummer 8, Katie Grayson Perry.
Mhm.
Eine musikalische, verrückt lustige Hommage an Katie und an Grayson Perry. Wie hat es euch gefallen?
Nicht verheiratet?
Nee.
Musikalisch anspruchsvoll, fällt mir wieder besser.
Fand ich auch sehr cool. Hat wieder so viel Drive nach vorne irgendwie. Guter, toller, schöner Song.
Und wie fändet ihr es, wenn Katy Perry zum Grand Hotel Van Cleef wechselt?
Warum nicht, ne?
Aber dieser Maler, der ist interessant. Haben wir ein bisschen gegoogelt. Also das ist eigentlich kein Maler, sondern so ein Multikünstler. Ne?
Ja, ein Lebenskünstler. Ich habe auch, mich informiert.
Ja. Ich wollte nicht ablenken. Katy Perry finde ich auch gut. Musikalisch.
Wow. Der Zusatz hat mehr kaputt gemacht, als das gut gemacht hat.
Okay, Lied Nummer 9. Menschen ohne Angst wissen nicht,
wie man singt. Da ist er. Das ist doch das Klavier von diesem Mann mit der Maske.
Ah, mein
Crow.
Lombard.
So. Oder?
Ja, es klingt am Anfang auf jeden Fall nicht nach T.S. Ullmann,
wenn man ihn Lombard kennt. Klingt.
So. Mhm. Es klingt halt nach Klavier.
Nein.
Alles klar. Man hört quasi die Maske durchs Klavier.
Wunderschöne Ballade. Nee, das hat
mich sehr
an diesen Mann mit der Maske.
Sehr, sehr schönes Lied. Sehr traurig irgendwie klingt das Ganze.
Aber halt auch irgendwie so schummrig und hat so was Hoffnungsfrohes doch irgendwie.
Ja, doch, ja. Auf jeden Fall. Ein Satellit. Sendet leise.
irgendwie liebt er so diesen Takt. Das ist so ein Schrammelmusik-Style. Das ist ja, das zwar ist, solide Nummer, aber
ja, das ist so der typische
Wiederholung.
Hast du dir die anderen Lieder mal angehört von T.S. Ullmann, von den anderen Alben?
Nee.
Kannst du komplett quer hören und es klingt alles ähnlich.
Ich fand da auch wieder, habe ich wieder Lindenberg gehört, irgendwie.
Och.
Doch.
Putzt da mal die Ohren.
Ja, doch, stimmt schon.
Ja, so, stimmt.
Ich mag es aber
wenn ich Bab sage, Bab, niemals.
Ich mag das Lied aber nicht so gerne und ich finde auch, dass das live als letztes Zugabelied gespielt wird. Oh. Unpassend. Ja, unpassend irgendwie an der Stelle.
Ich habe ihn ja live noch nicht gesehen.
Naja. Irgendwann werden wir es wieder sehen auf einem Feld, denn die Welt ist unser Feld.
Ja, oh, mal ein anderer Takt.
Ja, geht auch wieder schön voran oder voran.
Aber ein anderer Takt.
Und man sieht förmlich, wie Thees es auf der Bühne liebt. So. Also da kann man sich genau vorstellen, wie er so...
Aber das hat er live nicht gespielt. Ja,
hat er nicht gespielt, trotzdem kann man sich gut vorstellen dabei.
Da ist mir dieses Vibrato in der Stimme erstmal aufgefallen. So ein ganz leichtes Vibrato.
Witzig, da ist uns allen drei ganz unterschiedliches aufgefallen, weil ich habe vor allem darauf geachtet, dass der Titel von Die Welt ist unser Feld, was ja irgendwie so ein dämlicher Haus-Maus-Reim ist, das ganze Reimschema in dem Lied wirkt so gestelzt und irgendwie so sehr bemüht, weil er da wirklich so ganz komische Sachen aneinander reimt und man hat immer das Gefühl, er hangelt sich irgendwie nur von einem Wort zum anderen, ohne da wirklich so richtig ein verbindendes Element zu haben. Irgendwie komisch. Aber es hat ja dann doch auch was, habe ich geschrieben am Ende. Es hat schon was.
Und was?
Ja, das gewisse Etwas.
Die Attitude.
Ja. Attitüde. Immer wenn ich an dich denke, stirbt etwas in mir.
Also wie viel Text er immer so in so eine Strophe reinpackt, ist mir da nochmal richtig bewusst worden. Das ist schon genial. Die Bridge gibt dem Lied so einen ganz besonderen Wumms nochmal. Die ist ja, sehr, sehr
am Ende nochmal schön Fahrt auf auch, gell? Ja. Das fand ich auch sehr also schön.
Also Wumms-Fahrt.
Also ein tolles Abschlusslied. So, ich meine, danach kommen noch diese 20 Deluxe-Bonus-Tracks irgendwie. Aber so als Albumabschluss.
Die höre ich ab morgen dann.
Hervorragend.
Sehr traurige, aber schöne Ballade zum Ende.
Ja. Und ich finde es so schön, dass ich das Lied sogar auf die Playlist packe als
Favorit. Ach jo.
Okay.
Fatih.
Katie Grayson Perry.
Gut, dann kommt von mir 5 Jahre nicht gesungen drauf.
Ja, sauber.
Und wer, ob Torres 5 Jahre nicht gesungen hat, hören wir gleich im letzten Part unserer Folge Nummer 35.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Ein absoluter Zufallsfund war die Neuerscheinung, die am 30. Juli 2021 auf den Markt gespült wurde. Die Scheibe Thirstia von Torres. Ich kannte weder Torres noch Thirstia noch irgendwas. Kurz reingehört und begeistert. Fand es eine sehr gute und schöne Entdeckung von mir. Muss mich gerade mal selber wieder so ein bisschen runterholen. Ich nehme aber an, dass es nicht jedermanns Geschmack war. Ist. Meine Herren.
Meiner war's.
Darf ich euch dazu befragen?
Meiner war's. Also, ich war zufrieden. Ich fand, es war ein sehr dynamisches Album in sich. Also so, die Lieder an sich hatten Dynamik. Das Album hatte eine krasse Dynamik. War so ein bisschen in Form von so einer Kurve, die ein Tal formt. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ist das eine Glockenkurve? Vielleicht sogar?
Cosinus. Sinus.
Ja, Cosinus.
Tangens.
Der Cosinus. Der
also Checker, wenn der EKG so aussieht, muss ich da Gedanken machen.
Aber hat mir Spaß gemacht. War ein gutes Album. Danke für die Auswahl.
Sehr gern. Wiederhören. Sebastian.
Ja, ich fand es auch interessant, abwechslungsreich. Ist jetzt, glaube ich, nichts, was ich jetzt in Dauerschleife hören würde so. Aber auf jeden Fall mal interessant reinzuhören und hat mir auch im Großen und Ganzen gut gefallen.
Ihr kannte Torres wahrscheinlich auch nicht, ne?
Außer Fernando nicht.
Gut, also sie ist ja überhaupt keine Spanierin, sondern Mackenzie Roots Pott, wurde in Orlando, Florida geboren, wurde gleich nach der Geburt adoptiert und wuchs dann in der Nähe von Georgia auf, Macon in Georgia, nicht in der Nähe von Georgia,
Babbel wieder.
Unmöglich.
Ist relativ früh ins Musiktheater in der Schule eingestiegen, war begeistert von Phantom der Oper, hat Fiddler on the Roof gesungen, in einer sehr gläubigen Familie aufgewachsen und hat dann angefangen zu studieren. Und dort hat sie, wie so oft, in Nashville Musiker getroffen und hat sich dann entschieden, die Gesangskarriere einzuschlagen, spielt E-Gitarre. Und es steht geschrieben, sie tanzt ihre Musik so anmutig und zugleich halsbrecherisch mit ihren Dämonen wie ein Torero mit einem Stier. Ich habe jetzt kein Live-Video gefunden, wo ich das bestätigen kann. Das Album ist so ein bisschen Crunch-Rock, wobei so richtig ja. Einordnen lässt sich ganz schwer, weil es doch unterschiedliche Stile drin sind. Aber mir hat es, wie gesagt, sehr gut gefallen, weil es ja wieder so ein bisschen gitarrelastische Musik ist, ne? Der Sebastian grinst gerade. Ich habe wieder irgendwas gesagt, was nicht passt. Alles gut. Mehr, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht so übergeordnet sagen. Nimm uns doch mit bei deinem Lächeln.
Nee.
Schade eigentlich, ne?
Ja, ich...
Weißt du, warum das er lacht?
Ja.
Warum?
Ich habe ihm einen Witz geschickt.
Der ist aber nicht...
Ich quäl mal hier einer ab und ich schicke sich
Witze. Ja, ist aber leider nicht erwähnbar.
Okay. Are you sleepwalking? Der gute Muse war irgendwie...
Der gute Muse?
Ja, war so für mich. Das war so Muse-artig.
Music?
Nein, Muse!
Schon klar, Music meine ich ja. So
nein!
Wie, so wie Bluesig.
Und ich war mir nicht sicher, singt der jetzt ein Mann oder eine Frau?
Das habe ich ganz oft am Anfang, als ich das erste Mal so nebenbei gehört hatte, habe ich gedacht, so, hä, ist das jetzt eine Band oder ist das wirklich eine Frau, weil du gesagt hattest, die Frau? Und habe ich die ganze Zeit gedacht, so, hä, das ist doch ein Mann, wo der singt. Aber beim genauen Hinhören hört man dann, dass es eine Frau ist. Es
kommt so ein paar Mal auf, wo sie wirklich so tief singt. Mhm. Sie kommt aber gut in die Höhe mit der Stimme.
Also total, daher, die Stimme ist eh krass. Das habe ich an ganz vielen Stellen auch gut, so vielseitig halt. Ne? Passt zu alles.
Und dieses I.O. Sleepwalking ist super schräg, ohne nervig. Nervig zu sein. Ja. Warum lacht er jetzt schon
wieder? Ja, weil ich den Witz gemacht habe, du bist ihn einfach übergangen. Ich wollte eigentlich auch noch anfügen, wie die mongolische Soße bei unserem chinesischen Buffet. Da steht nämlich immer so schön, passt zu alles. Und also die Stimme passt zu alles wie die mongolische Soße. Aber du bist einfach übergangen. Naja.
Zwischendurch dieser Elektro-Einwurf hat mich direkt gepackt. So.
Ja. Das hat mich an Dua Lipa erinnert, nur ein bisschen edgier. Mhm. Und was ich an dem Lied krass fand, es war halt sofort da. Das hat kein Intro gehabt oder so, sondern das ging sofort mittendrin los, wo ich mir sogar halt so, oh, okay, jetzt geht's aber ab hier. Und dann ging es auch ab. Toll, wie es gleich losgeht. Toll.
Der zweite Titel, extrem unterschiedlich. Ja. Also was komplett anderes.
Mhm, poppiger.
Schöner Basslauf. Ich finde es ein bisschen Mainstream-artig, aber ohne langweilig zu sein. Und sofort ist mein Kopf geschossen, Björk.
Ah. Ich dachte, du sagst auch Alanis Morissette, weil die hatte ich im Kopf. Aber Björk, Björk verstehe ich auch, weil ich was du meinst. Weil die Stimme dann auch so hoch geht, ne? Kopfstimme und so rein.
Ich hatte nichts im Kopf, weil mein Kopf mitgewippt hat, weil ich finde, das ist ein Lied, wo direkt so zum Mitwippen anregt.
Ja,
okay.
So. Ja. Also, wie du sagst, halt so ein Mainstream-Lied. Könnte im Radio laufen, glaube ich, und keiner wird es bemerken.
Aber kein langweiliger Mainstream.
Nee, auf keinen Fall.
So kurz vor einer Minute nimmt es nochmal so richtig Fahrt auf und dann dachte ich so, yes, das ist geil.
Dann kommt der nächste Knaller. Also was ich in der Form so noch nie gehört habe. Mhm. So diesen Stil und dieses, man ist so total überrascht, man weiß gar nicht, hört es jetzt zwischendrin auf, dann geht es wieder los.
Und auch
und ganz am Ende denkt man, es geht jetzt muss noch was kommen, dann hört es auf. Ne?
Und auch ein ganz spannender Takt irgendwie so. Es ist kein klassischer Viervierteltakt los. Ich habe jetzt nicht rausgehört, was es für ein Takt ist. Und was mir vorhin nochmal aufgefallen ist, als ich es gehört habe, es ist mal wieder so ein Lied, wo ich mir sehr gut in einer Mobilfunkanbieterwerbung vorstellen kann.
Ah, da ist er wieder.
Ne? Lang nicht mehr da gewesen, aber das ist mal wieder so ein Lied, wo ich mir perfekt dafür vorstellen kann.
Was ich mir aufgeschrieben habe noch, das Lied ist so aktiv unterkühlt. Also das hat so was sehr Cooles, so Eisiges, aber so bewusst. Das ist nicht einfach so, dass da irgendwie was fehlt oder so, sondern das ist ganz bewusst auf diese Tonalität abgestimmt. Und das hat mir dann gut gefallen.
Ich glaube, das würdest du jetzt gern hören, wie du das so fachmännisch auseinander dividierst.
Dankeschön, ne? Dankeschön. Ja, liebe Grüße, shouts outs.
Drive Me ist ein guter Song mit einem sehr kuriosen Ende. Angenehm zu hören. Jetzt nicht so das Highlight der Platte.
Ja, hat mir ein bisschen der Bums gefehlt.
Mich hat es ein bisschen an Placebo ein Stück weit erinnert.
Was interessant
oder Marilyn Manson.
Was ultra interessant ist, weil der Produzent von dem Album hat auch schon Placebo produziert.
Ehrlich?
Ja, der Rob Ellis.
Ja, da sieht man mal.
Ich höre halt sowas raus. Andere Ellis, heißt glaube ich Ellis.
Bei Big Leap habe ich so ein Kinderweihnachtslied gehört. Schönes, ruhiges Gitarrenriff. Ich finde es eine mystische zweite Strophe mit spannender Instrumentierung. Und bemerkenswert, wie sie sich am Schluss auch traut, ohne Instrumente einfach plain zu singen. Das
ja, also die Stimme mega. Also auch in dieser ruhigen, reduzierten Ballade kommt die ultra gut hervor und ist wirklich beeindruckend. Aber da an der Stelle wird mir das Album ein bisschen zu langweilig und verliert ein bisschen zu viel an Fahrt im Vergleich zu den ersten Liedern. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe mit dieser Glockenkurve. Da erreicht nämlich so einen Tiefpunkt, bevor es dann jetzt gleich wieder anzieht und in der Summe trotzdem ein tolles Album draus macht.
Vielleicht liegt es am Maxophon, das da mitgespielt hat.
Maxophon!
Ein Maxophon ist nämlich eine bundlose Zither, die über ein System von Metallhämmern gespielt wird. Aha. Wüsste ich auch nicht, ne? Also nee. Maxophon.
Maxophon.
Ich habe bloß nicht gehört, wo es ist, aber
steht. Nach wem ist das benannt?
Also Maxophon.
Julius Marx.
Oder Richard Marx.
Oder so.
Oder Karl Marx.
Die Umarmung des T-Rex.
Oder Kardinal Marx.
Ja, cooles Lied. Dieser hohe Synthesizer, der im Refrain da mit singt manchmal ab und zu, passt irgendwie ganz gut. Kein Ausreißer nach oben jetzt irgendwie in dem Album, aber auch kein Ausreißer nach unten. So ein gutes Mittellied für das Album, finde ich.
Ich fand super. Gute laute Vibe, hat so einen College-Rock-Style irgendwie gehabt auch, gerade am Anfang.
Klarer Rock mit 4 Akkorde und das durchgezogen. Wieder diese männliche Stimme zwischendrin, schöne zweite Hälfte. Und irgendwie findet sie immer ein spannendes Ende. Also jedes Lied hört irgendwie anders auf. Also ja. Ja, logisch hört jedes Lied anders auf. Aber die Art und Weise der Outros wechselt.
Wenn jedes Lied gleich aufhört. Oh, das wäre voll eine gute Idee für so ein Konzeptalbum, dass man immer die letzten 3 Töne sind in jedem Lied gleich. Ja,
dann mit den Nine-Pills-Nails können wir jetzt sowas machen.
Ja.
Im Winter werden wir mehr Zeit haben.
Kiss the Corners.
Warum haben wir im Winter mehr Zeit?
Thirst, ja.
Fängt an wie so ein Songwriter-Lied irgendwie. Dann kommt aber so mehr Verzerrung wieder mit rein. Und stellenweise hat mich das an Pink erinnert.
Floyd, oder?
Nee, nicht Floyd. Ohne Pink, Floyd. Pink. Pink, die Frau.
Ja, das stimmt, ja.
So von der Stimme her und auch so von der Art von der Musik. Also nur bei dem Lied eigentlich. Aber ich finde das, was wir jetzt auch schon an Referenzen alles gesagt haben, zeigt irgendwie, wie dynamisch oder wie unterschiedlich das Album halt ist.
Ja.
Vielfältig, das war das Wort, was ich gesucht
habe. Ja, aber es ist trotzdem konsistent. Also es ist nicht so, dass es all over the place ist, sondern es ist wirklich erkennbar ein Album, was gut zusammenpasst und zusammenhängt und zusammengehört.
Ja. Kiss the Corners.
Mm.
Und das klingt doch zu 100% wie Umme Block.
Ja, absolut.
Und zu 100% absolut. Wie abends auf dem Maifeld Derby. Oder wahlweise auch jetzt, muss ich es nochmal, ich habe es gerade im Ohr, könnte auch beim Southside oder so, nachdem der Headliner gespielt hat.
Late Night Special.
Und man läuft so schön an der Krippesbude nochmal vorbei, holt sich nochmal was für den Weg auf dem Zelt. Auf den Weg zum Zelt. Da kann man sich das auch sehr gut vorstellen. Aber komplett anders als das restliche Album bisher. Ne?
Aber toll.
Ja, ganz
auf
toll.
Auf toll. Sehr entspannt und cool und
modern. Hat der immer Block A so ein bisschen
rausgehört? Ja, habe ich absolut rausgehört.
Gut, wunderbar.
Ah, ja.
Hand in the air.
Ja, da habe ich, es bleibt mir irgendwie zu zurückhaltend so. Es ist nicht ganz zurückhaltend, aber es explodiert nicht so, wie man das irgendwie erhoffen könnte in dem Lied. Und es hat mich ein Stück an die Killers erinnert.
Ja, diese kalten, ich habe es als kalte Klänge im Hintergrund, dieses Bim, 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 habe ich, Bim, 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 habe ich so gehört.
Ist das die Triangel?
Triangel am Merkel, oder was? Und das hat das Ganze so cool und distinkt gemacht, energetisch. Und mir hat es ganz gut gefallen.
Spannend zu hören. Es passiert immer was Neues musikalisch.
Ja, ja.
Ne? Also
absolut.
Irgendwie abwechslungsreich. Bevor dann die absolute Rausnummer kommt, Keep the Devil Out, verstehe ich überhaupt nicht. Nee. Total schräg. Nur nicht mal
irgendeine
Harmonie. Das Runder brauchen wir nicht.
Aber man hört, dass der Teufel rein will.
Ja, aber ich hab's
das so. Hört man schon. Aber das
war schon gut, dass er ihn aber rausgelassen hat insgesamt.
Ich glaube, der kann den so gut outkeepen. Also ich glaube, der ist drinnen.
Ja. Aber das muss doch echt nicht ruf auf die Scheibe.
Doch, nee. Das ist verrückter, wilder, ungestümer Abschluss.
Nein, finde ich schade.
Ich fand's nett.
Na ja, gut, okay. Nett ist die kleine Schwester von, ich sag's nett. Möchtet ihr einen Favorit benennen?
Sehr gerne, aber Jungs. Ich fange nicht an, sondern Christoph, weil ich beim zweiten Album angefangen habe.
Hä, wie süß, du fängst ansonsten immer einfach an.
So bin ich.
Oder halt hörst auf, wahlweise, und alles passt uns nicht. Aber wenn du in der Mitte bist, passt uns auch nicht. Von mir auf die
Playlist. Ja, kann auch gehen.
Kommt nach. Nein, das wäre doch wirklich schade. Wir finden ja so schnell auch keinen Ersatz.
Auf geht's.
Kein gleichwertig.
ja, von raus. Mir auf die Playlist kommt der elektronische Ausreißer Kiss the Corn. Das
war mir so klar.
Ja, dachte ich mir auch. Sebastian? Für mich, ich nehme das Mainstream-Lied Don't Go Putting Wishes in My Hand.
Okay, dann nehme ich Thirstier.
Sauber.
Klasse. Sauber, das haben wir gut gemacht.
Sauber, so, die Hochschnitte.
Dann kommen wir zu der Hausaufgabe. Da ich ja immer viele aufregende neue Dinge und eher rocklastige Gitarrenmusik aussuche, habe ich als Überraschung die andere Seite gewählt. Tutto andrà bene. Veröffentlichungsdatum 4.12.2020. Alles wird gut. Gregor Meile.
Gut. Spannend.
Was soll das Lacher bedeuten?
Nee, ich dachte erst, das ist irgendwie was.
Es ist speziell. Das ist also nicht Gregor Meile, wie ihr jetzt glaubt, Gregor Meile zu kennen, sondern das ist.
Ja, aber Gregor Meile,
ich glaube, dass ich Gregor Meile kennen, aber ich weiß nicht.
Gregor Meile ist ja schon mal was. Ich dachte, das wäre irgendwie so Francesco Totti oder Semino Rossi oder so mit irgendeinem italienischen Schlageralbum.
Tutto andrà bene. Viel Freude.
Sebastian. Ich gehe mit meiner Neuerscheinung ein Stück weiter in die Vergangenheit als deine Neuerscheinung. Aber ich habe einfach mich ultra schwer getan die Woche.
Okay, fort.
Mit dem Raussuchen. Ja, ich weiß nicht. Ich habe so in viele aber Sachen quer gehört.
Ich alle Finne mit meiner durch meine.
Total.
Ja.
Ja, sag
naja, mal raus. Und zwar von einer Künstlerin, die auch beim Maifeld schon mal zugegen war.
Eine Neuerscheinung aus dem Jahr 2020?
2021.
Aber Papas war doch aus 2020.
Ja, 20. Von seiner Neuerscheinung diese Woche, meine ich.
Ach
so. Ja, das war sehr viel dumm angekündigt, ja, gell?
Mitdenken. Ja, ist gut. Ich habe von Nova, She's Nova. A Rose.
Okay, sagt mir gar nichts. Aber
dachte ich mir. Aber cool, dass du so reagierst.
Was ist das? Auch so ein bisschen so,
ist Nova.
Ja, ist halt Nova.
Ruhig, oder?
Findet so. Ihr nicht so gut,
glaube ich. Ist das eine deutsche Sängerin?
Oder
ist
die kommt aus Karlsruhe.
Karlsruhe?
Aber singt auf Englisch.
Oh, die Beamtenstadt Karlsruhe.
Ja.
Christoph, hast du auch was ausgesucht?
Ja.
Der Klassiker.
Ich hatte eine ähnliche Denkweise wie du, Papa.
Immer.
Hab gedacht, wir haben sehr viel Rockprägung gerade in den letzten Wochen auch drin gehabt.
Rock.
My soul. Und das ist mir auch aufgefallen, dass gerade bei der Klassiker-Kategorie tendieren wir doch immer dazu, so rockige Sachen zu nehmen, weil da kommt so ein bisschen unser...
Das ist die Vergangenheit.
Ja, da kommt aber so ein bisschen unser wahrer Geschmack raus. Und deswegen habe ich jetzt auch mal bewusst nach was nicht rockigem gesucht.
Deswegen nimmst du Semino Rossi.
Und deswegen habe ich vorhin auch lächeln müssen, Zebi, als du gesagt hast, dir hat die Zeile gefallen, elektronische Musik kann man sich selten schön trinken. Also hast du da einiges zu trinken in den nächsten 2 Wochen zur Vorbereitung. Es geht nämlich zu Daft Punk mit Discovery aus dem Jahr 2001, 20-jähriges Jubiläum. Ja, prima, herrlich.
Ja, schön. Du, gibt, glaube ich, eine anstrengende Version des
Medien. Also ist auf jeden Fall eine sehr spannende Kombination aus 3 Alben, glaube ich.
Absolut. Ich glaube, die weiter kann man nicht auseinander
liegen. Ich glaube, diese Woche ist wirklich so arg unterschiedlich, haben wir, glaube ich, selten.
Aber Freunde, tuto andra bene.
Schauen wir mal. Ja. Am Ende noch eine Empfehlung.
Eine Empfehlung große, große Empfehlung. Eine
wunderbare Empfehlung. Selbst für mich als alten Mann.
Ja, und zwar haben wir vom guten Herrn Drangsal,
Max Gruber,
da habe ich was für euch.
Da haben wir sein neues Album schon vorab geschickt bekommen. Und wir konnten das jetzt so knapp eine
Woche. Was eine super große Ehre für uns war.
Anderthalb Wochen, glaube ich, konnten wir das Ganze jetzt hören. Und sind alle drei völlig hin und weg und können euch das nur wärmstens ans Herz legen.
Ja, am Freitag dieser Woche, also einen morgen, Tag nach der Erscheinung der Folge, manche hören es vielleicht auch erst am Freitag.
Also vielleicht auch gestern oder heute.
Ist auf allen Streaming-Plattformen Exit Strategy vom guten Drangsal hörbar. Ist ein wilder Ritt auf jeden Fall, also da ist alles dabei.
Ich glaube, ich habe mal Box ruiniert im Auto. Ich glaube, die SI geht nicht mehr. Aber es ist ein wilder Ritt,
definitiv. Ja. Ist eine Weiterentwicklung von dem, was wir hier auch schon besprochen haben mit seinem zweiten Album und ist für uns, glaube ich, jetzt schon die neue Erscheinung des Jahres, kann man, glaube ich, schon so sagen.
Ja. Also nicht, dass wir voreingenommen sind und absolut nicht, aber das, was da abgeliefert wird, da muss man lang stricken, bis man da hinten aufkommt.
Wir werden auf jeden Fall auch noch über das Album...
Also hört es euch an, morgen, ne?
Ja, da definitiv.
Übermorgen,
ne? Je nachdem, wann man es hört. Übermorgen,
je nachdem,
übermorgen kann ja, keiner
die hören. Die meisten Leute haben samstags eher Zeit.
Das Schöne am Podcast gestern. Ist auch gestern, ja.
Naja, wenn die das samstags hören, dann kam das Album gestern raus. Aber übermorgen ist es für niemanden, außer für uns jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme.
Außer jemand stiehlt unsere Folge und ist so heiß drauf, die neue Familienalbum-Folge zu hören, dass er hier der Sebastian
hackt. Ich habe jetzt den Anschluss verloren, gedanklich.
Ist nicht schlimm.
Also wir werden auf jeden Fall über das Drangsal-Album sprechen, an der einen oder anderen Stelle. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf, sind gespannt, wie das aussehen wird. Und ja, was auch ansteht, noch bevor die nächste Folge erscheint, ist das Maifeld-Derby.
Vielleicht haben wir da auch eine kurze Sonderfolge.
Wer spielt denn da?
Drangsal zum Beispiel. Drangsal. Der gute Drangsal. Okay. Ja. Schon mal gehört? Ja, ja, Drangsal. Das ist ein aufstrebender junger Künstler.
Der Notefist spielt da auch.
Der Notefist habe ich auch schon
mal gehört. Haben wir auch schon mal gehört.
Haben wir ja auch schon gehabt.
Kann es sein, dass wir Verbindung haben da, dass die einlade, die bei uns schon mal
wahrscheinlich
besprochen wurde? Wahrscheinlich ist das so die...
Ne? Müssen wir mal beim Timo Kumpf nachfragen.
Ja.
Also Freunde, wenn ihr irgendwann auf dem Maifeld spielen wollt, haltet euch nicht mit uns.
Nee, aber auf jeden Fall... Wer noch keine Karten fürs Maifeld-Derby hat und dahin möchte, absolute Empfehlung. Also es ist wirklich mit Abstand das beste Festival der Welt.
Mit Abstand.
Kann man schon sagen.
Ja, ja. Safe.
Und alle hin da. Die freuen sich ganz arg.
Auch alle hin da.
Die freuen sich ganz arg, dass es überhaupt stattfinden kann. Alles mit Regeln und so. Aber,
und der Headliner heißt alle hin da.
Wir haben da seit 2 Jahren Karten quasi für das Festival und jetzt findet es endlich statt. Da freuen wir uns sehr drauf.
Absolut.
Und da wird es bestimmt irgendwie die ein oder andere Sonderfolge. Ich habe schon überlegt, wenn wir irgendwie abends ans Auto laufen oder so, kurz den Tag recappen oder sowas.
Vielleicht,
wenn
wir hier laufen.
Ich glaube, gerade das Zurücklaufen, ich glaube, das wird schon... Oh. Schauen wir mal, vielleicht so ein mobiles Aufnahmegerät oder sowas.
Gut.
Kriegen wir hin.
Genug gequatscht, Freunde.
Ja, echt. Über eine Stunde jetzt.
Na, Allah.
Haben wir es auch wieder geschafft.
Alles.
Danke fürs Zuhören.
Macht's gut. Schaltet auch wieder ein, wenn wirklich die Folge 36 kommt. Alles Liebe.
Tschüsseldorf.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.